dass wir so einen schönen Vormittag miteinander erleben können und so viele da sind. Das ist wirklich schön und das ist auch so die Zeit, wo jetzt wirklich, wo wir das Gefühl haben, wir können wieder so zurück in die Zeiten vor Corona und wir können wieder Gemeinschaft genießen, wir können wieder beieinander sein, wir können miteinander singen. Auch das war ja auch lange Zeit schwierig und es ist einfach schön, dass wir so zusammen sein können. Ich habe mich ja vorhin schon vorgestellt. Ich noch einen Satz, den ich gerne sagen möchte zu mir persönlich. Ich habe einen Lieblingssatz über allem, was ich schreibe und was ich sage. Und den möchte ich gerne heute auch voranstellen. Und der Lieblingssatz heißt, die Bibel ist das beste Psychologiebuch der Welt. Und Christus ist der beste Therapeut, den es gibt. Das habe ich in vielfacher Weise schon erlebt. Und ich bin immer wieder total begeistert von all dem, was wir in der Bibel finden an Hilfestellungen für unser persönliches Leben. Und davon möchte ich heute erzählen und daran möchte ich Ihnen und euch Anteil geben. Und wünsche uns allen miteinander, dass wir gesegnet nach Hause gehen und zutiefst erfreut von dem, was Gott für uns bereit hat. Und darum soll es heute Morgen gehen. Gerade beim Thema Vergebung ist es ja sehr, sehr wichtig und manchmal auch gar nicht so einfach, da von Gott zu reden, oder? Vergebung, naja, da gibt es so Themen vielleicht in meinem, in Ihrem, in eurem Leben, wo ihr sagen würdet, naja, da ist mit dem Vergeben einfach schwierig. Das Thema Vergebung, mal schauen, wie das funktioniert, das Thema hat zwei Seiten. Wenn wir von Vergebung sprechen, dann geht es ja zum einen um mich und meine Verletzungen. Wir haben Verletzungen, oder? Schon, oder? Das kann sein, dass mir Menschen was angetan haben, dass sie an mir schuldig geworden sind und dass ich verärgert bin über die oder dass ich das denen nachtrage. Und das kann sein, das sind die Nachbarn. Manchmal haben wir so Nachbarn, die sind manchmal ein bisschen blöd, oder? Es kann auch sein, es waren die Lehrer oder vielleicht waren es die Eltern. Das ist ein ganz großes Thema mit den Eltern. Das erlebe ich immer wieder in der Beratungsarbeit, dass Menschen mit ihren Eltern bis heute, auch wenn sie 50, 60, 70 sind, nicht zurechtkommen, was die getan haben oder was die mir angetan haben. Und vergeben will ich da nicht, sondern ich möchte das denen nachtragen. Oder die Großeltern, kann auch sein. Oder eine Freundin vielleicht, oder vielleicht auch der Ehemann, auch das kann sein. Und das ist natürlich sehr traurig, wenn es so ist, dass der Ehemann jemand ist, der mich verletzt hat und dem ich nicht vergeben kann. Und dann ist die Frage ja, also wenn ich sowas erlebe, dass Menschen an mir schuldig geworden sind oder mir Unrecht getan haben, soll ich da und will ich da überhaupt vergeben? Oder doch lieber nachtragen und den anderen die Vorwürfe hinterher tragen. Der andere soll schon merken, was er mir angetan hat, oder? Da schweige ich jetzt mal lieber oder schmoll ich jetzt mal. Dann, bis er es dann endlich merkt oder bis sie es endlich merkt, dass es nicht in Ordnung war, was sie getan hat. Ja, das ist ja oft so die Haltung, mit der wir dann da umgehen. Und vielleicht will man gegenüber ja sogar Versöhnung. Aber ich doch nicht, dann habe ich ja nicht mal mehr meine Wut und meine Rachegefühle. Wenn ich jetzt auch noch vergebe, dann gehe ich ja in die schwache Position, denken wir oft. Lieber nicht vergeben, dann habe ich noch was in der Hand gegen den anderen. Also will ich überhaupt vergeben? Geht es überhaupt so einfach mit dem Vergeben? Werde ich nachher noch mehr dazu sagen. Und dann gibt es ja möglicherweise auch die Entscheidung, dass ich vergeben möchte, was andere mir angetan haben. Und dann vergebe ich da auch, ich erlebe das immer wieder auch, dass Menschen mir das erzählen, in der Beratung oder in der Seelsorge, ja, da muss ich jetzt vergeben, da entscheide ich mich jetzt zu vergeben, vielleicht auch über Dinge in der Vergangenheit und dann vergebe ich da, aber am nächsten Tag ist alles wieder wie vorher. Da ist die Bitterkeit wieder da und der Schatten auf der Seele ist auch noch da. Wie geht das mit dem Vergeben? Und dann habe ich oft so das Gefühl, dass ich kann gar nicht so richtig vergeben. Ich komme da nachher nochmal drauf. Also das ist die eine Seite, ich und meine Verletzungen. Und dann gibt es die andere Seite, meine Mitmenschen und ihre Verletzungen. Es gibt es ja auch umgekehrt, dass ich an Menschen schuldig werde. Dass ich gemein war, egoistisch war, verletzt habe, hochnäsig war, mich geärgert habe und dann halt ausgeteilt habe. Dass ich mich rächen wollte oder was heimzahlen wollte. Und da gibt es ja so vieles, wo ich mich dann schuldig mache an anderen. Und manchmal auch aus anderen Haltungen heraus, das merke ich, ich bin schuldig geworden. Es kann auch sein, ich merke, ich habe jemanden verletzt und es tut mir einfach unendlich leid. Oder dass ich im Gespräch erst feststelle, Mensch, da habe ich jetzt richtig blöden Fehler gemacht. Oder dass mir in der Gegenwart Gottes bewusst wird, da bin ich schuldig geworden. Vielleicht auch viele Jahre später erst, ich habe da mal abgetrieben. Und das lastet jetzt auf meiner Seele. Meine Güte, was mache ich denn damit? Und da kann ich mir da selber gar nicht vergeben, dass ich dieses oder jenes getan habe. Was mache ich denn dann? Wie geht es mit dem Vergeben? Und dann gibt es auch die Erfahrung im Blick auf unsere Mitmenschen. Ich habe andere verletzt und ich merke es gar nicht. Ich merke es an der Reaktion der anderen. Die sind manchmal so komisch zu mir. Die reden nicht mehr mit mir oder die schneiden mich oder die verhalten sich seltsam. Die gucken mich so komisch an. Kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja, was denn dann? Und ich weiß gar nicht, was los ist. Und dann frage ich nach, so, oh, schon okay, aber ich merke, genau, ist nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt nicht. Das ist, verweigert möglicherweise das Gegenüber dann auch das Gespräch. Und dann gibt es die Erfahrung, ich weiß genau, ich bin schuldig geworden, ich habe Unrecht getan und ich gehe hin zu dem Menschen, dem ich Unrecht getan habe und bitte um Vergebung. Man möchte das einfach auch aufrichtig klären und dann will der andere aber keine Vergebung. Dann macht er, wie ich das vielleicht auch manchmal, husch, mir doch egal. Jetzt bin ich doch der Stärkere, jetzt habe ich wenigstens noch meine Rachegefühle und jetzt kann ich mich in meinem Verhalten dir gegenüber rächen und löst der Schuldgefühle aus. Alles Erfahrungen, die wir vielleicht aus irgendeiner Perspektive kennen, oder? Irgendwas von der Art und Weise haben wir vielleicht auch selber schon erlebt. Gleich was vorneweg zum Gedanken Vergebung. Was ganz, ganz wichtig ist. Vergebung hat nie was mit Seelenzwang zu tun. Also nie so, dass ich meine Gefühle vergewaltigen müsste und jetzt was tue, wo mein Herz eigentlich gar nicht mitkommt. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Vergebung ist immer eine Folge von Trost und von Erfahrung der Gegenwart Gottes und dem Angerührtwerden von der Liebe von Gott. Wenn ich Gott in einer neuen Weise, in einer tieferen Weise begegne als vorher und er an meine wunden Stellen meines Lebens kommt, dann geht Vergebung fast, das hört sich ein bisschen blöd an, fast automatisch. Das geschieht dann, ist ein innerer Prozess, der in mir in Gang kommt und dann kann ich auch in ganz großer Freiheit vergeben. Aber Vergebung hat nichts mit Zwang zu tun. Ich muss da jetzt vergeben und dann vergebe ich halt und so, aber eigentlich vergebe ich ja gar nicht. Ja? Es hat nichts mit Zwang zu tun. Noch eine interessante Untersuchung zu dem Thema, die Folge der Vergebung. Da gab es mal eine große Untersuchung in den USA. Da gibt es sogar einen neuen Studienzweig zum Thema Vergebung. Und da gibt es die Vergebungsforschung. Haben Sie es gewusst? Oder habt ihr es gewusst? Vergebungsforschung. Und die haben herausgefunden, und das finde ich auch schön, und das passt auch zu uns Menschen sehr gut, die Folge von Vergebung hat körperliche Auswirkungen. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass Menschen, die vergeben können, einen niedrigeren diastolischen Blutdruck haben. Das ist ja nicht immer so, dass Bluthochdruck jetzt mit nicht vergeben zu tun hat, aber es wirkt sich positiv aus. Geringere Cortisolwerte, weniger Rückenschmerzen und weniger Depressionen. Und eine interessante Untersuchung in Italien war das, dass Frauen, also die stark übergewichtig waren, schlanker wurden, nachdem sie gelernt hatten zu vergeben. Also das hat natürlich schon Folgen. Ich kenne eine Frau, die hat mal zu mir so gesagt, die ist ziemlich übergewichtig, die hat zu mir so gesagt, also im seelsorgerlichen Gespräch, das würde sie so offen nicht zugeben, meine Körperfülle ist ein Schutzpanzer. Also das ist das äußere Zeichen für das, dass ich mich schützen muss, so kann man es vielleicht auch sagen, dass man mir nicht zu nahe kommen darf oder mir nicht zu nahe treten darf. Also die Folge von Vergebung wirkt sich auch neurologisch aus. Die Schmerzempfindlichkeit wurde gesenkt. Hochinteressant. Hören Sie den Zusammenhang zwischen Schmerzen, Schmerzmittel und Schmerzempfindlichkeit und Schmerzen der Seele? Also wenn man vergeben kann, braucht man tatsächlich weniger Schmerzmittel oder hat weniger Schmerzempfindlichkeit. Ja, das hat natürlich auch psychische Auswirkungen, wenn wir vergeben. Das ganze Leben wird entlastet durch Vergebung. Ist ja logisch, oder? Eine Last wird abgelegt und ich werde dann auch gelassener, wenn ich vergeben kann. Und es hat natürlich auch Auswirkungen in meiner Beziehung zu Gott, dass ich viel zuversichtlicher und auch mit viel mehr Barmherzigkeit durchs Leben gehen kann, wenn ich lerne, immer wieder neu auch zu vergeben. Und natürlich, Unversöhnlichkeit hat auch Auswirkungen, das brauche ich jetzt wahrscheinlich gar nicht groß ausführen, das ist uns wahrscheinlich allen klar, dass wir, wenn wir nicht vergeben können, auch körperliche Stressreaktionen haben und dass vielleicht auch öfters mal krank werden, weil wir nicht vergeben können und dass wir vor allem bitter werden und in Bitterkeit stecken bleiben und im Selbstmitleid. Ich drehe mich dann immer so um mich selber, naja, mit mir kann man es ja machen und mit mir, es geht mir gerade recht und so, ja, so. Oder auch, dass wir Schuldzuweisungen praktizieren, dass wir anderen Menschen immer die Schuld zuschieben, die sind schuld daran, dass es mir so schlecht geht und dass wir oft auch voller Freudlosigkeit sind und Hoffnungslosigkeit, wenn wir nicht vergeben können. Was bringt mir das Leben noch, wenn das immer alles so, so Käse ist und so. Ja, also das, diese Haltung. Und dann natürlich auch eine negative Selbstbezogenheit. Ich bin negativ auf mich selber fixiert, wenn ich nicht vergeben kann, weil immer gibt es irgendwas, was nicht in Ordnung ist und was mir jemand angetan hat und was nicht gut ist in meinem Leben. Also eine negative Selbstbezogenheit ist eine Folge der Unversöhnlichkeit oder des Nicht-Vergeben-Könnens. Was braucht es denn? Ja, und dann natürlich sind auch die Beziehungen belastet. Es fehlt, das Beziehungsabbruch kann auch eine Folge sein, wenn wir nicht vergeben können. Leider gibt es das ja auch, dass Menschen sich voneinander trennen, weil sie einander nicht vergeben können. Was braucht es denn, damit unser Leben so in ein inneres Gleichgewicht oder in eine Balance kommt oder zum Frieden findet? Ich brauche ein Gleichgewicht zwischen drei Beziehungsebenen, und das ist voll biblisch, das steht genauso in der Bibel, zwischen diesen drei Ebenen, zwischen Gott und mir und meinem Nächsten. Das hat Jesus an vielen Stellen übrigens auch gesagt. Jesus war ja der allerbeste Psychologe und der beste Therapeut, den es überhaupt gibt. Er hat gesagt, ich brauche eine gute Gottesbeziehung, eine gute Selbstbeziehung und eine gute Beziehung zu meinem Nächsten, damit mein Leben in Balance ist, damit ich auch erfülltes Leben habe, damit ich auch einen Platz im Himmel habe. Das war die Frage, auf die er geantwortet hat. Er hat ihn einer gefragt, wie komme ich denn in den Himmel? Oder wie kriege ich einen guten Platz im Himmel? Und dann hat er gesagt, du sollst Gott, deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen und ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese drei Beziehungsebenen hat Jesus genannt als Wegweisung für unser Leben, wann unser Leben ins Gleichgewicht kommt oder in inneren Frieden kommt. Und es ist schön, wenn wir das so vor uns haben, wenn wir das so anschauen können, diese drei Ebenen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es sieht ja nicht immer so aus, oder? Manchmal sieht es ja auch anders aus in unserem Leben. Ich möchte mal alle drei Seiten kurz anschauen. Da ist zum einen diese Seite zu Gott oder die Beziehung zu Gott. Die kann verdunkelt sein, oder? Das kann sein, dass ich natürlich Schuld auf mich geladen habe und ich dann genau spüre, zwischen mir und Gott stimmt was nicht. Da komme ich nachher nochmal ausführlicher drauf. Es kann auch sein, dass ich insgesamt einfach ein negatives Bild von Gott habe, dass ich Angst habe vor Gott oder dass ich Misstrauen habe gegenüber Gott und dass ich denke, Gott kann es nicht gut meinen mit mir. Das schwingen in aller Regel, wenn wir so über Gott denken, negative Vater- oder auch Muttererfahrungen mit aus der Vergangenheit. Dann kann es sein, dass ich einfach sehr viel Verletzungen hatte als Kind oder auch Traumata erlebt habe, dass ich ja ungeborgen war oder unwillkommen war, dass ich ungeliebt war und dass das eine ganz große Last auf meiner Seele liegt. Und dann kann es sein, dass ich auch Gott nicht vertrauen kann. Denn das Gottesbild wird geprägt von dem Elternbild. Und wenn das Elternbild gestört ist, dann habe ich ein Problem mit meiner Gottesbeziehung. Ich habe mal vor einiger Zeit nach einem Vortrag kam ein Mann zu mir, und da habe ich natürlich auch über Gott gesprochen, und dann kam er zu mir und sagte, ach Gott, das kann man doch vergessen, wenn man anguckt, wie viel Leid in dieser Welt passiert und Gott ist ja so weit weg und der kümmert sich ja auch gar nicht und so. Und hat er ziemlich lange negativ über Gott gesprochen. Dann habe ich ihn nach einer Weile gefragt, darf ich Ihnen mal eine ganz persönliche Frage stellen? Da sagt er, ja. Dann habe ich ihn gefragt, wie ist denn Ihre Beziehung zu Ihrem Vater jetzt oder wie war sie? Oh, furchtbar, mein Vater, ganz schrecklich und so. Und hat also viel geschimpft auf seinen Vater. Dann habe ich zu ihm nach einer Weile gesagt, sehen Sie, daher kommt Ihr negatives Gottesbild. Es ist von Ihrem Vater geprägt. Aber Gott ist anders. Wenn wir negativ von Gott sprechen oder fühlen, dann sind diese Gefühle oder auch diese inneren Bilder geprägt von negativen Erfahrungen mit dem Vater oder mit der Mutter oder anderen Erwachsenen, die wir als Kind erlebt haben. Gott ist aber anders. Gott ist immer, die ganze Bibel durchzieht sich das wie ein roter Faden, immer der, der Ja zu uns sagt, der uns liebt und uns birgt und uns umfängt und uns mit Würde begegnet und der uns auf seinen Schoß nimmt und uns Geborgenheit und Sicherheit schenkt. So ist Gott. Die tiefste Sehnsucht, die wir in uns tragen, dass wir so einen Platz haben, wo wir sicher und geborgen sind. So ist Gott. Und das habe ich jetzt auch grafisch dargestellt. Er ist einer, der uns mit Liebe umfängt und umgibt und der auch möchte, dass die Beziehung zu ihm klar und hell und heil wird und dass wir Frieden finden über ihm. Und er ist auch der, der das, was die Beziehung stört, weggeräumt hat und der uns Vergebung schenken möchte und der uns Würde schenkt und Wertschätzung. All das, was wir vielleicht vermisst haben als Kind, das ist das, was er uns schenken kann und wo er auch die Kindheitserfahrungen, die wir erlebt haben, heilen kann und uns ein neues Bild ins Herz geben kann und eine neue Gewissheit von ihm als Vater. Ich möchte da noch ein Beispiel erzählen. Ich habe es vielleicht auch schon mal früher in einem anderen Vortrag erzählt, aber es war für mich immer sehr, sehr eindrücklich. Ich habe jahrelang eine Frau begleitet, die als Kind schwer sexuell missbraucht worden ist. Und war ein langer Weg, muss ich jetzt auch nicht so ausführlich machen, aber nach einigen Jahren schrieb sie mir einen Brief, wir waren da inzwischen auch wieder weggezogen, weil wir ja öfters umgezogen waren. Und dann sagt sie in diesem Brief oder schrieb sie, ich habe jetzt endlich Frieden gefunden meiner Seele und meine Seele ist heil geworden, denn ich habe in Gott den Vater gefunden, den ich doch als Kind so sehr gebraucht hätte. Aber Gott hat sozusagen mit seiner Vaterliebe die schlimmen Erfahrungen, die sie als Kind gemacht hat, geheilt und auch dann weggewischt aus ihrer Seele und ist ihr zum Vater geworden. Und das ist genau das, was Gott uns allen schenken möchte. Wenn immer wir ein negatives Bild von Gott als Vater haben oder ein negatives Vaterbild haben, dass er das heilen möchte und uns ein neues Bild der Sicherheit und der Geborgenheit bei ihm schenken möchte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und hat natürlich auch was mit Vergeben und Vergeben können zu tun. Das war mal beim ersten Endpunkt des Dreiecks. Jetzt gehen wir zum zweiten Endpunkt des Dreiecks, zum Ich. Auch das Ich kann verdunkelt sein. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal so annäherungsweise angedeutet, dass wir uns schlecht fühlen können, dass wir uns schuldig fühlen können, dass wir eine negative Beziehung vielleicht auch zu uns selber haben oder zu unserem Körper haben, aber dass wir vielleicht auch in der Seele spüren, da ist was nicht in Ordnung in meinem Leben und ich klage mich selber an oder andere klagen mich an und das belastet mich. Selbstanklagen, Selbstverurteilungen, Beschimpfungen von anderen, die ich mir zu eigen mache oder auch Mobbing, das ich erlebe oder dann auch das Gefühl von verdammt sein oder verloren sein oder verurteilt sein. Und da möchte ich jetzt eine Szene aus der Bibel zitieren, die sehr, sehr spannend ist. Ihr könnt es nachlesen im Römerbrief Kapitel 8 ab Vers 33. Wir lassen uns nicht stören durch das Geklingel, das gehört zu unserer heutigen Welt dazu, dass es immer wieder mal so Piepstöne gibt. Ja, also ich entscheide mich jetzt, das zu ignorieren und ich hoffe, ihr alle könnt das auch. Also, das Ich ist verdunkelt. Da gibt es eine tolle Szene in Römer 8, die ist folgendermaßen beschrieben. Da ist eine Gerichtsszene. Da sitzt der Richter, das kann man sich jetzt hier vorstellen, der sitzt vielleicht hier da vorne, und er möchte Recht sprechen. Und im Raum sind ganz viele Zuschauer und auch Ankläger. Können wir uns mal vorstellen, wir alle wären so Zuschauer und Ankläger. Und hier vorne sitzt der Angeklagte. Und der wird angeklagt. Da gibt es ganz vieles, was gegen ihn spricht. Da ist er schuldig geworden, da hat er einen Fehler gemacht, da war es nicht gut, da hat er was auf sich geladen und da hat er falsch reagiert. Und die Beschuldigungen von den Anklägern, die werden größer und immer größer und immer größer. Und dann passiert was ganz Interessantes. Die ganzen Anklagen, die stimmen ja. Sagt dann auch der da sitzt, die haben alle recht und ich fühle mich auch ganz schlecht und fühle mich ganz dunkel durch all diese Last, die da auf meinem Leben liegt. Und es kann es ja geben, dass wir uns schuldig fühlen, durchaus. Und dann passiert was ganz Spannendes. Der Richter steht auf von seinem Richterstuhl, verlässt diesen, stellt sich neben den Angeklagten und sagt zu ihm, du, ich übernehme diesen Platz für dich. Ich übernehme die Anklage. Und du darfst gehen, du bist frei. Ich nehme deine Stelle ein. Das ist eine ganz, ganz krasse Geschichte. Ich zitiere mal, was da steht. Da heißt es, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes Tier, der gerecht macht? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gottes Tier, der gerecht macht. Ja, Christus Jesus ist hier, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Und deswegen, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Niedriges, Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nichts, aber auch gar nichts, kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wenn man es mal grafisch darstellen wollte, passiert Folgendes. Der Richter verlässt seinen Platz und stellt sich an die Stelle des Angeklagten und sagt, du bist frei, du bist entlastet. Hier kann man es sehr schön auf der Leinwand sehen. Und er legt sozusagen diesen Schutzmantel oder diesen Stabilisierungsmantel seines Ja's über mein Leben. Er macht das verdunkelte Ich wieder hell und gibt mir einen Rahmen von Würde und Wertschätzung. Er ist für uns. Er ist deswegen in den Tod gegangen und auferstanden, um uns freizusprechen von allen Lasten unserer Seele, um uns alle Dunkelheiten aus unserem Leben wegzunehmen, um uns Frieden zu schenken, um uns Vergebung zu schenken und um uns Heilung zu schenken. Wie großartig, dass er das macht. Und da, wo wir uns selbst anklagen, wo wir uns selbst verurteilen, da sagt er, weg damit. Ich sage Ja zu dir. Deine Selbstanklage, die darfst du wegwerfen, die darfst du loslassen. Ich spreche dich frei davon. Du bist geliebt und du bist gesegnet von mir. Und so gibt uns Christus eine neue Würde und auch eine neue Sicherheit für unser Leben. Klar werden wir immer wieder schuldig, aber trotzdem dürfen wir uns darauf berufen, auf diese Sicherheit, die er uns gibt, auf dieses Ja, das er zu uns sagt. Deswegen ist Christus gekommen, gestorben und auferstanden, damit wir jeden Tag aus dieser Zusage leben dürfen, aus dieser Zusage Kraft und Stabilität schöpfen dürfen für unser Leben. Jetzt gibt es noch eine dritte Seite. Und das ist vielleicht die spannendste für manche von uns. Die Seite des Du's kann verdunkelt sein, oder? Ich habe versucht, das mit dem schönen schwarzen Pfeil darzustellen, diese dunkle Seite. Man sieht es auf beiden Seiten. Man sieht es da und man sieht es hier. Ja, wie ist das, wenn andere an uns schuldig werden, wenn sie mit uns so umgehen, dass wir darunter leiden müssen? Es gibt kein Leben, wo sowas nicht vorkommt, wo Menschen uns Böses tun, wo wir leiden, wo Menschen auch schuldig werden an uns, wo sie uns Unrecht tun, wo sie uns nicht verstehen. Das gibt es auch in manchen Ehen, leider. Aber auch dafür gibt es Hoffnung, auch für jede Ehe gibt es Hoffnung. Denn Christus möchte, dass wir in gelingenden Beziehungen leben. Aber es gibt sehr, sehr vieles, wo wir einfach, auch wenn wir zurückblicken auf unsere Vergangenheit, leiden an dem, was gewesen ist oder was uns angetan worden ist. Wir sind vielleicht entwürdigt worden oder verletzt worden, missachtet, gemobbt, üble Nachrede und so weiter. Und jetzt denken ja manche, damit die Beziehung wieder in Ordnung kommt, muss sich der andere erstmal entschuldigen. Das denken wir oft so, oder? Aber Jesus sagt, nein, damit die Schuldfrage gelöst wird, muss nicht der andere erst bereuen oder sich erinnern, sondern damit die Schuldfrage in meinem Leben gelöst wird, muss in meinem Herzen Friede einkehren. Und es gibt ja immer wieder auch die Erfahrung, dass wir aus unserer Vergangenheit Dinge mit uns herumtragen, die uns schwer belasten. Und dann wollen wir das vielleicht mal klären, mal mit der Mutter sprechen oder mit den Menschen, die uns Böses getan haben oder mit den Kindern sprechen, denen wir vielleicht Unrecht getan haben. Und dann kann es sein, wir sprechen es an und die anderen erinnern sich überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung kennt. Also ich kenne die Erfahrung schon. Mir ist es schon mal passiert, dass mir Kinder was erzählt haben aus der Vergangenheit, was ich gemacht habe. Dann habe ich gesagt, was? Habe ich das gemacht? Wirklich? Das ist ja furchtbar, es tut mir ja leid und so. Aber ich erinnere mich überhaupt nicht. Und das ist wichtig zu wissen, dass wir oft ganz andere Dinge erinnern als die Menschen, die, mit denen wir das erlebt haben. Die erinnern sich vielleicht gar nicht. Also das allein ist schon ein hilfreicher Gedanke, zu wissen, dass wir das aus einem anderen Blickwinkel anschauen, als die Menschen, die wir sozusagen als Täter bezeichnen. Aber wenn wir jetzt erwarten würden, von dem Menschen oder demjenigen oder derjenigen, die uns Böses getan hat oder an dem wir leiden, wenn wir jetzt erwarten, ich kann erst vergeben, wenn der oder die andere angekrochen kommt und mich inständig um Vergebung bittet für das, was er oder sie mir angetan hat, und ich kann mir dann überlegen, ob ich Vergebung gewähre und so, ja. Wenn ich das als Voraussetzung für die Vergebung nehme, dann das wird so nicht passieren. Weil erstens mal kann es sein, die anderen erinnern sich nicht so daran, wissen es gar nicht, was sie uns angetan haben. Und so, oder sie wollen es nicht. Beides ist möglich. Oder es kann sein, die Menschen sind schon gestorben. Auch das kann sein. Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir ja oft etwas Unversöhntes in unserem Leben mit uns herumtragen, im Blick auf Menschen, die schon gar nicht mehr leben. Also die Erwartung an den Täter, dass er sich entschuldigt, ist ein falscher Gedanke. Das ist nicht die Voraussetzung dafür, dass Vergebung geschehen kann. Die Wiedergutmachung für meine Seele, die kommt nicht vom Täter, sondern sie kommt von Christus. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, dass nicht der Täter oder die Täterin das wieder gut machen kann, sondern allein Christus kann es heilen und dann wird es auch wieder gut. Ich brauche, damit ich vergeben habe, nicht die Reue oder die Demütigung des anderen, sondern ich brauche die Gegenwart von Christus in mir. Ich brauche seine Liebe und seine heilende Kraft und seinen Trost in mir. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen von einer Frau, die unter ihrem Großvater sehr gelitten hat. Der Großvater ist schon lange tot. Aber bis heute wirkte das sich aus auf ihr Leben, dass der Großvater sie immer wieder gedemütigt und missachtet hat und einfach unfair und unfreundlich mit ihr umgegangen ist und sie als Frau missachtet hat und so. Und dann hat diese Frau in einer Gebetszeit etwa ein Bild gesehen, nämlich sie hat gesehen, wie Christus sich zwischen den Großvater und sie gestellt hat. Und dann ich habe das versucht, hier auch grafisch darzustellen. Und dann hat sie gemerkt, diese ganzen negativen Erlebnisse und Gefühle mit dem Großvater, die darf sie schon haben, aber sie darf sie auch erstmal zu Christus bringen und sie ihm klagen. Und dann hat sie gemerkt, wie Christus auch zu dem Großvater Ja gesagt hat und ihm Würde und Wert zugesprochen hat. Und das wiederum hat die Beziehung zum Großvater verändert. Der war zwar schon tot, aber das innere Bild vom Großvater musste verändert werden. Denn das ist ja oft so, dass wir etwas in uns tragen, einen negativen Gedanken im Blick auf Menschen, die schon längst tot sind und dann denken, naja, das war halt so, in meinem Leben kann man nichts machen. Oh doch, da kann man sehr viel machen, beziehungsweise Christus kann was machen. Christus kann die negativen Erfahrungen und Erlebnisse, die wir gehabt haben, heilen. Ob die Menschen leben oder tot sind, ist egal. Und er kann ein neues inneres Bild geben im Blick auf die Erfahrungen, die wir mit diesen Menschen gemacht haben und kann uns auch einen neuen Blick auf diesen Menschen geben. Und uns auch helfen, dass wir über diese Menschen möglicherweise anders nachdenken. Ich sage danach noch mehr dazu. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere negativen Gefühle erstmal zu Christus bringen und die negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben, bei ihm klagen und es ihm bringen und es wahr sein lassen vor ihm. Und dann werden wir merken, wie Christus durch seine Macht und seine Kraft auch Veränderung schafft und Heilung schafft und auch eine neue Beziehung und ein neues inneres Bild schafft. Es gibt viele Missverständnisse im Blick auf Vergebung und die möchte ich mal hier ganz deutlich nennen. Vergebung heißt nicht, dass ich die Tat entschuldige. Wenn mir Unrecht getan wurde, dann ist es Unrecht und es bleibt Unrecht. Und das ist eine Sache des Täters. Aber ich muss diese Tat nicht entschuldigen, sondern ich darf das Unrecht benennen. Das ist ganz wichtig. Das heißt auch, ist gerade im Blick auf Menschen, die zum Beispiel sexuell missbraucht worden sind, extrem wichtig, dass sie die Tat benennen können und sagen, das war Unrecht. Weil oft ist es ja so, dass Missbrauchsopfer dieses innere Denkmuster in sich tragen, naja, ich bin ja sowieso wertlos und ich bin ja sowieso nichts wert und es geschieht mir ja gerade recht, dass man mit mir so umgeht und es wird schon irgendeinen Grund gehabt haben, dass man mit mir so umgegangen ist, wird schon berechtigt gewesen sein. Nein. Es ist nicht berechtigt, es war Unrecht und es darf und muss benannt werden und es muss auch angeklagt werden. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade bei Menschen, die Opfer waren, dass sie das wirklich auch benennen dürfen und müssen. Also Vergebung heißt nicht Entschuldigung der Tat. Und es heißt auch nicht Verdrängung der Gefühle. Also das ist die nächste große Gefahr, dass man die negativen Gefühle, die man im Blick auf die Tat hatte, oder die Taten, je nachdem, dass man die halt wegdrängt und sagt, war nicht so schlimm und naja, irgendwie wird es schon vorbeigehen und so. Und dann arbeiten diese verdrängten negativen Gefühle im Unterbewusstsein weiter und kommen dann an irgendwelchen Stellen wieder raus. Alle Gefühle, die ich verdränge und nicht benenne vor Gott, die rumoren im Untergrund und die können mich auch wirklich krank machen oder auch depressiv machen. Alles Verdrängte kommt an irgendeiner Stelle wieder zum Vorschein, entweder in Form von Depression oder Aggression oder Krankheit. Und deswegen ist es wichtig, dass ich meine Gefühle nicht verdränge, sondern dass ich sie wahr sein lasse. Vergebung ist auch nicht Vergessen der Tat. Also das, was war, darf ich schon wissen und darf ich auch in Erinnerung behalten. Ich behalte es vielleicht, wenn ich vergeben habe, anders in Erinnerung. Das kann sein, dass es mich nicht mehr so erschreckt, wenn ich daran denke. Aber dass es war, das darf ich wissen. Und das ist auch in Ordnung, wenn ich das weiß. Und die Vergebung bedeutet auch nicht automatisch eine gute Beziehung zum Täter. Das heißt es auch nicht. Es kann ja sein, der andere bleibt Täter. Das heißt, deswegen muss ich mich vielleicht auch in Zukunft schützen vor Begegnungen mit diesem Menschen. Gerade beim Missbrauch ist es ein ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel auch Kinder dann zu schützen oder sich selber zu schützen vor einem Menschen, der missbräuchlich unterwegs ist. Was ist aber denn dann Vergebung? Jetzt habe ich gesagt, was es nicht ist. Vergebung ist Heilung und Entlastung. Ich darf heil werden im Blick auf all die Verletzungen und die Schmerzen, die mir zugefügt worden sind. Und das entlastet dann auch meine Seele, wenn Gott mir in dem Schmerz und in der Verletzung begegnen darf und mich da anrühren darf. Vergebung ist auch der Verzicht auf Rache und Schadenfreude. Das, man könnte auch umgekehrt sagen, wenn ich keine Rachegefühle mehr habe oder keine Schadenfreude mehr empfinde im Blick auf den, wenn dem anderen was Negatives passiert, ist das ein Zeichen dafür, dass ich vergeben habe, wenn ich keine Schadenfreude mehr habe. Also sozusagen ein Zeichen davon, dass die Vergebung wirklich in meinem Herzen Platz genommen hat. Und Vergebung ist natürlich auch ein Perspektivwechsel. Vergebung heißt, ich versuche mal aus dem Blickwinkel des Täters das Leben anzuschauen. Was ist denn dem oder der möglicherweise passiert, als sie Kind war? Das kann sehr, sehr heilsam sein und sehr hilfreich. Zum Beispiel mal zu fragen, was ist denn dem passiert, als der 3 war? Was hat denn der oder die erlebt? Und vielleicht dem nachzuspüren, wie schlimm das vielleicht auch war. Und dann ein Stück weit vielleicht auch zu leiden mit dem anderen oder der anderen. Und dadurch vielleicht auch zu verstehen, warum er oder sie so war. Das kann sehr hilfreich sein, um einen neuen Blick zu bekommen auf den oder die Täterin. Und zu verstehen, warum derjenige oder diejenige sich so oder nicht, eben nicht anders verhalten konnte. Kann auch heilen, sowas zu machen. Und dann, Vergebung ist eine neue Bewertung meiner Situation, meines Selbst und des anderen. Ich blicke mit neuen Augen, mit einem neuen Blick auf mich selber, auf die Situation, wie sie geschehen ist und auch auf den anderen oder die andere. Wie genau geht denn nun eigentlich Vergebung? Ich möchte da einige Punkte nennen. Zuerst mal, ich muss und ich darf meine Gefühle ernst nehmen und darf sie vor Gott bringen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn ich vergeben möchte und die Schritte zur Vergebung machen möchte, dass ich erstmal wahr sein lasse, was da passiert ist in mir. Und dass ich darüber auch trauere und darüber auch weinen darf und darüber vor Gott klagen darf und sogar anklagen darf. Ich darf das wirklich auch benennen, das Unrecht, das mir geschehen ist. Es kann sein, ich brauche manchmal jemanden, der das mit mir zusammen macht, vielleicht einen Seelsorger oder Seelsorgerin, der das mit mir sozusagen als Zeuge anhört. Das kann eine Hilfe sein, aber ich kann das auch alleine machen, dass ich vor Gott stehe und das betrauere und beklage. Und es kann auch sein, ich brauche da mehrere Zeiten vor Gott. Es kann sein, da kommt so vieles, dass das nach einmal noch nicht ganz abgeschlossen ist und dass ich einfach nochmal das betrauern und beklagen darf und muss vor Gott. Manchmal gebe ich auch einen Rat, wenn Leute in so einem Verarbeitungsprozess sind oder in so einem Heilungsprozess, dann sage ich denen, bauen Sie sich doch eine Klagemauer zu Hause. Nehmen Sie sich so ein paar Backsteine, die so Löcher haben innen, ja. Und dann schreiben sie immer wieder das auf, was so schwer ist und was sie beklagen möchten. Schreiben sie es auf, rollen sie es zusammen und stecken sie es in die Klagemauer. Und immer wenn sie dann vorbeilaufen, wissen sie, ich habe meine Klage vor Gott gebracht. Und sie darf da sein. Es ist in Ordnung, wenn ich vor Gott klage. Ich darf das. Und so viel Würde habe ich vor Gott, dass ich das benennen darf. Aber ich darf auch wissen, dass ich, wenn ich es vor Gott bringe und wenn ich es dort auch beklage, dass es dann auch bei ihm ist und dass er es auch heilt. Also Klagen alleine reicht nicht, sondern Klagen in seiner Gegenwart und wissen, dass es bei ihm aufgefangen wird und dass er mir ein Gegengewicht schenkt, ein neues inneres Ja von sich zu mir, dass ich Ja sagen kann zu mir, zu meiner Würde, zu meinem Leben, zu meinem Auftrag, zu meiner Berufung und dass ich wertvoll bin in seinen Augen. Also Klagen vor Gott und es ernst nehmen. Das Zweite, was helfen kann, ist auch Distanz nehmen, und zwar in zweierlei Weise. Das eine, die Perspektive des Gegenübers einnimmt, da habe ich vorhin schon ein bisschen was dazu gesagt. Also zum einen zu fragen, was war in dessen oder deren Vergangenheit, aber dann auch in die Gegenwart zu gehen, wenn es jetzt um gegenwärtigen Konflikt geht. Wie habe ich denn vielleicht auf ihn oder sie gewirkt? Könnte es sein, dass ich auch einen Anteil habe, an dem, wie der oder die andere sich verhalten hat? Könnte es sein, dass ich ein Stück weit diese Reaktion ausgelöst habe? Das kann manchmal auch ein längerer Weg sein, vielleicht auch ins Gespräch zu gehen mit dem Gegenüber und zu sagen, was hat es denn bewirkt in dir oder warum hast du so reagiert? Es kann sein, dass da auch Vergangenheitserfahrungen vom Gegenüber hochkommen, dass dieser Mensch vielleicht auch Erfahrungen gemacht hat, an die mein Verhalten ihn erinnern. Auch das kann sein. Und dann überreagiert er vielleicht, ohne zu merken, dass er überreagiert und ich erlebe das dann wieder als Verletzung. Ist das verständlich? Das passiert immer wieder und es ist gut, wenn man da ins Gespräch geht und sagt, was genau war es denn jetzt? Was für Gefühle hat es ausgelöst? Was für Erinnerungen waren da? Was hast du denn da verstanden oder was hast du denn gehört? Und ich habe es vielleicht ja ganz anders gemeint. Es ist gut, darüber miteinander auch im Gespräch zu sein. Gerade auch in der Ehe ist es sehr, sehr wichtig. Und dann die eigenen Anteile sehen können. Auch das ist gut, auf deinem Schritt zur Vergebung. Wie wirke ich auf den anderen? Was ist mein Anteil? Gibt es irgendwelche Konflikte, die ich immer wieder inszeniere? Es gibt ja auch Menschen, die geraten immer wieder in verschiedensten Situationen, immer wieder in den gleichen Themen, dass sie sich als Opfer fühlen oder dass sie sich herabgesetzt fühlen, obwohl die anderen es vielleicht gar nicht so gemeint haben. Und dann ist es gut, sich zu fragen, liegt es ein Stück weit an mir und meinen Erfahrungen und meinen Vorerfahrungen, dass ich immer wieder so reagiere und diesen Konflikt hervorrufe? Und brauche ich vielleicht Heilung an manchen Stellen noch? Ja, und das Nächste, segnen. Ich darf dagegen segnen. Also dagegen hört sich jetzt negativ an. Ich, gegen das Unrecht oder das Schlimme, was passiert ist, ich darf segnen. Gegen die Täter, also, oder eigentlich für die Täter, aber ich darf die Haltung eines segnenden Menschen einnehmen. Diese Empfehlung gibt Jesus übrigens ganz oft. Und der ist, wie gesagt, ein super Psychologe. Und er sagt ja zum Beispiel, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und an anderen Stellen sagt er das auch noch. Wer sich segnend gegen die Täter stellt, wird nicht mehr zum Opfer, weil er selber positiv aktiv wird. Das ist aus psychologischer Sicht ein hervorragender Rat, dass ich nicht mehr in die Opferfalle gerade, wenn ich segnend tätig werde, sondern ich stelle mich neben die Menschen oder vielleicht ein Stück weit über die Menschen, indem ich sie segne oder stelle mich neben Christus und segne mit ihm zusammen diese Menschen. Ich gerate dadurch nicht mehr in die Opferrolle. Und das ist ein ganz, ganz toller Rat, den wir in der Bibel übrigens auch immer wieder sehen. Da gibt es auch eine ganz tolle Geschichte zum Segnen der Feinde oder der feindlichen Verhaltensmuster. Da gibt es diese Geschichte von Mose, Miriam und Aaron. Ist die bekannt? Vielleicht nicht so. Es ist eine Geschichte, die kaum so bekannt ist. Mose ist der Dritte in der Geschwisterreihe, der Aaron der Zweite und die Miriam ist die Älteste. Und Mose wurde von Gott als Dritter in der Geschwisterreihe von Gott berufen, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Und Miriam, die Älteste, war sauer, weil sie wollte das eigentlich machen. Sie fühlte sich auch als Erste berufen und auch fähig dazu. Und dann fängt sie an, den Mose zu mobben und ihn, also negativ über ihn und seine Ehe herzuziehen. Und dann bekommt die Miriam nach einiger Zeit eine Hautkrankheit. Also der Neid geht ihr so unter die Haut, dass sie krank wird. Ist auch interessant, wie da Psychosomatik beschrieben wird in der Bibel. Ja. Und jetzt könnte man ja denken, ja, Mose, jetzt hat sie jetzt davon, hätte er ja sagen können, gell, jetzt mobbt sie mich die ganze Zeit, jetzt wird sie krank, das geschieht ja gerade recht, gell. Das wäre so die Haltung, die wir vielleicht einnehmen. Das hast du jetzt davon, selber schuld und so. Mose macht was anderes. Er betet für sie. Also er macht genau das, was Jesus als Rat gibt. Segnet die, die euch verfluchen, oder bittet für die, die euch verfolgen. Tut wohl denen, die euch Übles tun. Er betet für die Miriam und die Miriam wird tatsächlich dann auch wieder gesund. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und das Segnen der Feinde ist eine ganz große im Umgang auch mit schwierigen Menschen, die wir immer wieder in unserem Leben ja auch erleben. Segnen dagegen. Schritte zur Vergebung. Wie geht Vergebung? Ich habe neulich ein Buch in die Hand bekommen, das mich sehr bewegt hat. Und aus diesem Buch möchte ich gerne zitieren. Da wird der Völkermord der Hutu an den Tutsi beschrieben. Das gab es in Afrika, ganz schwere Stammeskriege, wo ganze Bevölkerungsgruppen fast vernichtet wurden. Und eine Frau, deren Mann vom Nachbar ermordet wurde, sie ist eine gläubige Christin und eine jesusliebende Frau, sie heißt Alfosine. Und sie hat wirklich dem Täter, also dem Mörder ihres Mannes, vergeben. Und sie wurde dann gefragt von einem Deutschen, wie sie denn überhaupt vergeben konnte. Ich komme aus einem Land, fragt der Deutsche, wo viele Christen viel weniger schlimme Dinge erlebt haben als du, aber es gibt so viele bei uns, die können einfach nicht vergeben, nicht sich selbst und nicht Gott und schon gar nicht anderen Menschen. Wenn nun jemand zu dir käme und deinen Rat haben möchte, weil er nicht vergeben kann, was würdest du ihm sagen? Und jetzt kommt ein sehr interessanter und sehr beeindruckende Passage. Ich würde ihnen sagen, das kannst du auch gar nicht. Du kannst nicht vergeben. Du hast keine eigenen Mittel und Fähigkeiten dazu, aus dir selbst heraus und anderen zu vergeben. Das musst du erst einmal erkennen und zugeben. Wenn du aber Jesus bittest, Vergebung in dir zu bewirken, dann wird es auch möglich sein, den anderen zu vergeben. Aber wenn du auf deine Kraft und Fähigkeiten vertraust, wirst du scheitern. Du kannst es immer wieder versuchen, es wird dir nicht gelingen. Wenn Jesus dich selbst aber verändern darf und etwas Neues in dir entsteht, dann kannst du auch vergeben und Versöhnung leben. Du brauchst diese besondere Kraftquelle oder du wirst es nicht schaffen. Finde ich ganz großartig, wie sie es beschrieben hat. Es ist im Grunde genommen wiederum dieses Dreieck, das ich vorhin gezeigt habe. Wir brauchen Jesus, wir brauchen Gott. Ohne ihn können wir weder uns selber noch anderen Menschen vergeben. Wir brauchen seine Macht, seine Wirkung in unserem Herzen. Wir brauchen seine Gegenwart, wir brauchen seine Liebe. Und das ist es, was er auch schenken will und was er für jeden und jede von uns bereit hat. Er ist der, bei dem die Kraft und die Macht und die Liebe ist für uns und für unsere Mitmenschen. Und wir dürfen bei ihm anzapfen, bei ihm holen, was wir brauchen. Man könnte das Ganze ja auch so als pulsierendes Dreieck sehen, ja? Ich hole bei Gott, ich wende mich zu ihm und ich bekomme von ihm Liebe. Und diese Liebe, die ich bekomme, die kann ich wiederum weitergeben an meinen Nächsten und ich bekomme sie hoffentlich auch wieder zurück von meinem Nächsten. Und der wiederum kann diese Liebe zu Gott bringen und von Gott beschenkt werden mit der Liebe, die Gott ihm schenkt. Diesen Liebesfluss, sage ich jetzt mal, brauchen wir für ein gelingendes Miteinander, für ein gelingendes Leben. Wir brauchen das, dass diese Liebe Gottes fließt und dass damit auch Vergebung und Heilung in unser Leben kommt. Und das hat er bereit für uns und das will er uns schenken und er möchte es uns geben. Und wir dürfen auch merken und wissen und erfahren, in seiner Gegenwart geschieht ganz viel und wird ganz viel in unserem Leben heil. Die Vergebung ist ein Akt der Selbstliebe, so wie es Jesus ja auch gesagt hat, der Nächstenliebe und auch der Gottesliebe. Indem wir vergeben, tun wir uns selber was Gutes? Das ist ja auch nicht das Motiv, aber das passiert dann, dass wir uns selber was Gutes tun. Wir tun unserem Nächsten was Gutes und die Beziehung wird sich verändern. Und wir treten in eine Gottesbeziehung ein, die uns gut tut und in der wir auch heil werden und der unser Leben sich erfüllt und Friede und Freude einkehrt. Und das möchte ich Ihnen und euch von ganzem Herzen wünschen, dass ihr diese Erfahrung immer wieder macht. In der Liebe Gottes darf ich sein, wie ich bin. Darf ich mich ausbreiten, ausweinen, klagen, aber ich darf mich auch freuen, danken, beschenkt werden und darf heil werden. Und dann kann ich es erleben, dass sich auch die Beziehung zu meinen Mitmenschen verändert und dass in der Beziehung zu meinen Mitmenschen Neues geschieht, neue Würde und neue Liebe fließen kann und Friede einkehren kann. Und das möchte ich Ihnen und euch von ganzem Herzen wünschen. Und wir lassen das jetzt nachklingen in einem Lied. Das ist ein Instrumentalstück, das wir jetzt hören. Und da können wir einfach auch nochmal so mit dem, was uns beschäftigt, in die Gegenwart von Gott treten und ihm das sagen, woran wir leiden und wo wir uns Heilung wünschen, wo wir uns Entlastung wünschen, wo wir uns Vergebung wünschen, wo wir uns Frieden wünschen. Und das hören wir jetzt und danach sage ich dann noch was zu Büchern.